Verzicht auf tierische Fette und Produkte von tierischen Fetten, von langkettigen Fettsäuren, Stichwort Palmfett, prozessierte Nahrungsmittel, wo das in hohen Dosierungen und Konzentrationen mit enthalten ist. Und ansonsten eine vegetarisch basierte und ballaststoffreiche Kost.
Das war die Stimme von Aydin Hagikia, unserem heutigen Gast zum Thema Ernährung und Multiple Sklerose. Und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nervennahrung, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. Mein Name ist Matthias Meurer, ich bin Chefarzt der Neurologischen Klinik am Klinikum Würzburg-Mitte und zusammen mit meinem Kollegen Sven Meuth, dem Direktor der Neurologischen Universitätsklinik Düsseldorf, moderiere ich diesen Podcast zu spannenden und aktuellen Themen in der klinischen Neurologie. Unser heutiger Gast, Professor Dr. Aydin Hagikia, ist Direktor der Universitätsklinik für Neurologie am Universitätsklinikum Magdeburg. Aydin Hagikia hat einen extrem interessanten Schwerpunkt auf dem Thema Ernährung und Multiple Sklerose. Das Thema mag vielleicht ursprünglich etwas oberflächlich klingen und hat fast schon so einen komplementärmedizinischen Touch. In Wirklichkeit ist es aber extrem kompliziert und mit diesem Thema wird versucht, basale Mechanismen von Autoimmunität aufzuklären, die im Wechselspiel vom Mikrobiom, also unserem bakteriellen Darmbesatz und dem Immunsystem begründet liegen. Das Interesse an dem Thema beruht aber durchaus auch auf der großen Bedeutung von komplementärmedizinischen Ansätzen mit Ernährungsumstellungen, Supplements, die immer wieder von Patienten angesprochen und auch seit jeher angewendet werden, für die es aber grundsätzlich keine wissenschaftlichen Grundlagen gibt. Und hier haben die Arbeiten von Aydin Hagikia eine Lücke geschlossen und erstmalig wissenschaftlich evaluierte Erkenntnisse generiert, weswegen ich mich sehr freue, dass ich ihn heute gewinnen konnte, über seine Forschung zum Mikrobiom und Nahrungsergänzungsmitteln zu sprechen. Ja, lieber Aydin, schön, dass du heute dabei bist und als Gesprächspartner für den Podcast zur Verfügung stehst. Ein wichtiger Teil deiner persönlichen Forschungsarbeit beschäftigt sich ja mit der Interaktion zwischen Immunsystem und Mikrobiom und wie bestimmte Nahrungsbestandteile diese Interaktion beeinflussen können. Kannst du gegebenenfalls mal erläutern, wie ihr da überhaupt drauf gekommen seid, euch mit diesem Thema MS und Ernährung tiefer zu beschäftigen?
Ja, vielen Dank erstmal, Matthias, für die Einladung heute. Ich bin sehr gerne da. Das ist eine sehr gute Frage. Es hat unterschiedliche Gründe. Zum einen, das kennst du ja auch aus deiner täglichen Arbeit mit Betroffenen, dass immer die Frage kommt, was kann ich selber tun? Kann ich an meiner Ernährung was ändern, nachdem die Diagnose gestellt wurde? Das war eine Frage, die wir lange nicht beantworten konnten, immer noch nicht gut genug beantworten können. Das war mit einem Grund. Der zweite Grund, wir waren ja nicht die Ersten. Das Thema war schon vor 60, 70 Jahren schon mal sehr prominent auch untersucht worden. Man hat gesehen, es gibt einen Zusammenhang. Dann ist das Thema ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil die Immunologie natürlich viel stärker untersucht wurde. Die Mechanismen auf zellulärer Ebene bis hin zu den molekularen und Antikörpertherapien. Und das Ganze hat nochmal methodisch, ehrlicherweise, einen Aufwind erlebt, dadurch, dass wir das Mikrobiom auch untersuchen konnten, und zwar unabhängig von den Kulturen. Das heißt, aufgrund des genetischen Fingerabdrucks war es möglich, ein ganzheitliches Bild zu bekommen vom Darmmikrobiom, und zwar relativ kostengünstig, Stichwort NGS, Next Generation Sequencing, und die Kombination aus diesen Gegebenheiten hat dazu geführt, dass wir uns nochmal sehr viel intensiver mit dem Thema befasst haben damals.
Und da habt ihr es ja eigentlich auch geschafft, dieses Thema so ein bisschen aus der komplementärmedizinischen Ecke rauszuholen und ja tatsächlich immunologisch mit ganz, ganz modernen Methoden zu untersuchen. Und ihr habt ja vor allen Dingen die Propionsäure da in den Fokus genommen. Ihr habt ja dieses doch wirklich sehr hochwertige Cell Paper publiziert. Vielleicht könntest du den Hörern kurz mal erläutern, was ihr da gemacht habt genau und wie ihr die Propionsäure da auch als möglichen Kandidaten identifiziert habt.
Also erstmal ein ganz wichtiges Stichwort. Das ist tatsächlich ein Thema, das nicht nur seriöse Teilnehmer sozusagen anzieht, sondern auch sehr viele aus dem komplementären Bereich, aus dem nicht primär wissenschaftlichen Bereich. Und es ist nicht viel da, was schon wissenschaftlich untersucht worden wäre. Und das war, wie gesagt, mit auch eine Motivation, das zu tun. Wir haben uns zunächst erstmal angeschaut, wie unterscheidet sich das Darmmikrobiom von den MS-Betroffenen mit unterschiedlichen Verlaufsformen von den nicht betroffenen gesunden Kontrollen.
Und konntet ihr da irgendwas schon primär finden?
Wir haben gesehen, dass auf Populationsebene sich das Mikrobiom unterscheidet. Es gibt nicht die krankheitsmachenden Bakterien im Darm, sondern das Netzwerk ist verändert. Mhm. Das konnten wir schon festlegen. Und als zweites konnten wir sehen, dass deren Produkt, deren Stoffwechselprodukt oder eins der Stoffwechselprodukte dieser bakteriellen Netzwerke verändert ist. Du hast das Stichwort Propionsäure schon erwähnt, das ist eine kurzkettige Fettsäure, die wir selber mit dem Enzymbesatz, den wir im Körper haben, nicht herstellen können. Mhm. Dafür brauchen wir Bakterien im Darm. Und das war ja mit einer der Ergebnisse, die wir in dieser von dir genannten Studie auch gefunden haben, dass die Propionsäure eben reduziert ist bei den Betroffenen mit MS, obwohl sie sich nicht so viel anders ernähren als ihre Mitmenschen.
Ja.
Und da haben wir als mögliche Ursache die Veränderung im Darmmikrobiom, nicht als Beweis, das können wir nicht, wir wissen nicht, was ist Henne, was ist Ei. Wir konnten aber zeigen, dass man durch Supplementierung diesen Mangel praktisch biologisch ersetzen kann.
Mhm. Und dann habt ihr euch auch wahrscheinlich ja immunologisch angeguckt, was diese Supplementierung letztlich macht.
Richtig, ja. Wir wissen ja schon lange, auch das haben wir nicht als Erste gezeigt, sondern es ist schon länger bekannt, dass die Regulationszellen bei MS-Patienten reduziert sind. Das sind die Gegenspieler von Entzündungszellen, die normalerweise aufpassen, dass eben nicht autoimmune Zellen expandieren können und dass sie in ihrer Funktion gestört sind. Mhm. Wir haben aber gesehen, durch die Supplementierung, durch die Zugabe von Propionsäure zusätzlich zu den MS-Therapien, das war nie als Monotherapie gedacht, dass die Anzahl und die Funktion der Regulationszellen, der regulatorischen T-Zellen in dem Fall, wieder ansteigen.
Mhm. Aber ihr habt ja dann sogar noch den Schritt weitergegangen, das nicht nur bei gesunden Probanden auszutesten, sondern ihr habt ja auch MS-Populationen euch angeschaut und auch klinische Parameter versucht zumindest zu bestimmen.
Richtig. Dazu muss ich sagen, einschränken, das war keine kontrollierte, randomisierte Studie im Sinne einer Zulassungsstudie, aber es war eine große Kohorte, über 200 Betroffene, bei denen wir auch über einen längeren Zeitraum, inzwischen 5-6 Jahre, das prospektiv beobachten konnten, wie sich das auswirkt auf den klinischen Verlauf, und haben gesehen, dass tatsächlich, wie gesagt, zusätzlich zu den zugelassenen MS-Therapien, die sie hatten, sowohl die Schubrate als auch das Risiko einer Krankheitsprogression tatsächlich reduziert wird durch die Zugabe von Propionsäure.
Hatten diese Patienten noch eine andere Therapie dazu und welche Therapien wurden da noch praktisch als Add-on-Konzept gefahren?
Das war eine gemischte Kohorte, sodass wir fast alle zugelassenen MS-Therapien mit dieser Kohorte hatten.
Jetzt ist ja diese Studie doch ziemlich wahrgenommen worden in der MS-Community. Du sagtest es ja schon, viele Patienten, viele Betroffene haben letztlich Interesse an Ernährungssupplementierung und es wird ja häufig auch nach Propionsäure gefragt. Könntest du denn jetzt vielleicht aus dem, was ihr gemacht habt, so eine praktische Empfehlung geben, wie man vielleicht damit umgeht, mit diesem Wunsch, also eure wissenschaftlichen Ergebnisse auch in die Realität zu übertragen?
Ja, also inzwischen mit über 8 Jahren Erfahrung mit der Propionsäure empfehlen wir das auch, dass die Propionsäure zusätzlich zu der MS-Therapie, zu der zugelassenen MS-Therapie
genommen wird. Da geht ja jeder, was ihr gezeigt habt.
Genau, ja. Und das funktioniert auch. Es kostet auch, also tut dem Geldbeutel nicht weh, ist leider nicht zugelassen, wir können es nicht rezeptieren, aber es gibt inzwischen Präparate, die kosten irgendwo 10 bis 15 Euro pro Monat.
Könntest du vielleicht auf die Dosis nochmal genau eingehen?
Das sind 2x 500 Milligramm pro Tag, also insgesamt 1 Gramm.
Ja. Und was auch natürlich häufig gefragt wird, denn das ist ja schon tatsächlich etabliert, was für Nebenwirkungen sind zu erwarten? Habt ihr da auch Erkenntnisse drüber?
Also wir haben keine ernsthaften Nebenwirkungen gesehen. Mhm. Wir sehen bei etwa 1-2% der Menschen, dass sie ein bisschen Sodbrennen haben am Anfang, dass in den ersten 2 Wochen sich der Stuhl verändert, das Stuhlverhalten, was positiv ist oder positiv empfunden wird. Dieses Sodbrennen kann man relativ einfach durch die Zunahme von Nahrung oder eben auch Milch und Joghurt. Die meisten kennen das ja zum Beispiel, wenn sie die Fumarsäure schon mal genommen haben oder Dimethylfumarsäure. Das heißt, die allermeisten dieser milden Nebenwirkungen, gastrointestinalen Nebenwirkungen lassen sich mit einfachen Maßnahmen dann auch kopieren.
Also im Prinzip die Propionsäure ja mittlerweile aufgrund eurer wissenschaftlichen Forschung durchaus schon eine ganz etablierte Sache. Jetzt ist es ja immer so bei wissenschaftlichen Arbeiten, die auch gut und tiefgründig sind, dass es da ja Leute gibt, die sich auch draufsetzen und dann im Prinzip auch Dinge überinterpretieren. Man hört ja jetzt auch immer so ein bisschen gerade ausgehend von eurer Klassifikation, dass es mehr oder weniger ein Muster gibt von Mikrobiomnetzwerken bei MS-Patienten, dass dann auf einmal so Ideen kommen, wie man müsste praktisch das Mikrobiom austauschen bei Patienten. Da gibt es ja bis hin zur Stuhltransplantation irgendwelche Empfehlungen, die angeboten werden. Könntest du dazu vielleicht nochmal ganz kurz kommentieren, was davon zu halten ist?
Ganz wichtiger Punkt. Wir haben auch mehrfach durch die DMSG die Empfehlung eigentlich und die Stellungnahme herausgegeben, dass bitte nicht auf eigene Faust weder Sequenzierungen gemacht werden sollten, die immer noch für den Einzelnen sehr teuer sind. Das ist der Wissenschaft vorbehalten. Da gibt es wissenschaftliche Fördermittel, mit denen wir das finanzieren. Zweit, weil es auch keine Konsequenz hat. B, bitte keine Transplantationen. Wir verstehen noch viel zu wenig, was da alles übertragen wird. Auch wir untersuchen das natürlich und überprüfen die Möglichkeit. Aber wir verstehen noch viel zu wenig, um einfach den Stuhl zu transplantieren und möglicherweise andere Sekundärerkrankungen, die Jahre später erst auftreten können, begünstigt werden.
Also so, dass man das nochmal zusammenfassen kann. Propionsäure, ja, das ist eigentlich ein gut etabliertes Konzept.
Richtig.
Aber bitte nichts darüber hinaus,
was ja
teilweise schon eben dann wieder komplementär medizinisch angeboten wird. Aiden, wenn ich dich schon da habe und wir jetzt natürlich viel über kurzkettige Fettsäuren gesprochen haben, gibt es noch andere Kandidaten in der Ernährung, die ihr in den Fokus genommen habt oder die andere Gruppen in den Fokus genommen haben, wo man vielleicht noch ein Wort drauf verschwenden könnte?
Ja, also ein spannendes Thema sind im Moment die Gallensäuren. Mhm. Und zwar ist das eine sehr komplexe, sehr große Gruppe von Molekülen, die auch teilweise ganz unterschiedlich sich verhalten können, je nach Kontext und je nachdem, wo sie aufgenommen werden, wie sie aufgenommen werden. Es ist noch zu früh, um sozusagen Ergebnisse wirklich vorzustellen, aber wir sehen zum Beispiel auch als positiven Sekundäreffekt bei denjenigen, die die Propionsäure langjährig eingenommen haben, dass es dort zu einer günstigeren Konstellation kommt, der Gallensäuren, dieser großen Gruppe. Aber ich hoffe, dass wir bald da auch mehr berichten können.
Also Gallensäure, ein ganz wichtiger Punkt. Ich weiß, in Bochum wurde auch so ein bisschen natürlich über Salz und Western Diet geredet. Da vielleicht nochmal ein Kommentar zu diesen Arbeiten. Ich glaube, da warst du jetzt nicht unbedingt direkt dran beteiligt, aber du warst zumindest mit dabei in der Gruppe.
Ja, also das Kochsalzthema wurde sehr lange debattiert und diskutiert. Die Daten, die kamen ja aus Regensburg zusammen mit den Berlinern und Ralf Linker. Sehr schöne Daten, die aber in vielen Kohorten mit unterschiedlichen Messmethoden so nicht abgebildet werden konnten. Nichtsdestotrotz sind wir uns, glaube ich, als Ärztinnen und Ärzte einfach einig, dass eine kochsalzarme Diät so oder so nicht ungesund sein kann. Ja, aber die westliche Diät, das hast du sehr schön erwähnt, alles, was viel Ballaststoff hat, wenig Fett, vor allem auch langkettige Fettsäuren, wirkt sich eigentlich positiv aus auf MS-Betroffene.
Da würde ich praktisch ganz gerne nochmal einhaken, wenn ich dich als Experten da habe. Das wird ja häufig gefragt, was kann ich selber tun, wie soll ich mich ernähren? Wie klärst du auf diese Frage? Also was würdest du Patienten, Patientinnen mit auf den Weg geben?
Es ist eine relativ einfache Formel. Die Kardiologinnen und Kardiologen, die predigen das schon viel länger als wir und das deckt sich fast 1:1. Das heißt, Verzicht auf tierische Fette und Produkte von tierischen Fetten, von langkettigen Fettsäuren, Stichwort Palmfett, prozessierte Nahrungsmittel, wo das in hohen Dosierungen und Konzentrationen mit enthalten ist. Und ansonsten eine vegetarisch basierte und ballaststoffreiche Kost.
Also eigentlich relativ einfach, das, was man auch im
Richtig.
Internistischen Feld empfiehlt. Keine Besonderheiten im Moment. Außer vielleicht jetzt letztlich die Supplementation von der Propionsäure, die ihr schön gezeigt hattet. Darf ich nochmal deine Meinung zu Vitamin D abfragen, weil das ja auch in dem Kontext immer genannt wird?
Also Vitamin D, da gibt es ja wirklich sehr robuste und schöne Daten, muss man sagen. Und man sollte jetzt nicht das Coimbra-Protokoll anwenden, diese ultrahochdosierten, da gibt es auch Nebenwirkungen, haben wir auch alle erlebt, mit myopathischen Schmerzen bis hin zu Nieren. Retentionswerten, die steigen, wenn man das übertreibt mit dem Vitamin D. Aber diese einmal 10.000 oder 20.000 Einheiten pro Woche, das empfehle ich eigentlich allen Betroffenen und nehme das selber in den Wintermonaten auch ein.
Alles klar. Ja, im Prinzip, was ich nochmal diskutieren möchte, auch so ein bisschen von dem Ansatz her. Alle sprechen ja im Moment von Progressionsverhinderung. Mit eurem Ansatz jetzt, die Ernährung, das Mikrobiom näher anzugucken. Zielt das mehr auf Entzündungshemmung primär ab oder hätte das auch Potenzial, eventuell, sagen wir mal, diese smoldering lesions in irgendeiner Weise zu beeinflussen, die MS-Progression in irgendeiner Weise zu beeinflussen?
Ja, eine sehr gute Frage. Also die Propionsäure, das haben wir ja gesehen, auch in dieser Arbeit, die du erwähnt hattest, ist nicht MS-spezifisch, ist auch nicht immunspezifisch. Es hat eine sehr pleiotrope, ein Wirkspektrum, muss man sagen, weil im Prinzip alle Zellen des Organismus im Grunde genommen empfänglich sind, entweder Rezeptoren oder Kanäle haben, um die kurzkettigen Fettsäuren, vor allem die Propionsäure, aufzunehmen. Und auch die intrazellulären Mechanismen, die laufen in fast Zellen ab, unterschiedlich. Und wir haben gesehen, das hat uns ja überrascht eigentlich, dass wir weniger Atrophie sehen bei denjenigen, die über einen längeren Zeitraum die Propionsäure eingenommen haben, und konnten uns das nicht richtig nur durch die Immunregulation erklären. Haben dann, und das ist eine Arbeit, die jetzt gerade akzeptiert wurde und hoffentlich bald erscheint, ein Zellkulturmodell entwickelt mit humanen Nervenzellen. Die Nervenzellen sind ja viel schwieriger zu untersuchen im Tiermodell, wie du weißt. Deswegen haben wir praktisch die Stammzelltechnologie eingesetzt, um aus menschlichen Zellen die rückzuprogrammieren und Nervenzellen zu machen, die wir bewusst gestört oder zerstört haben, die Axone, und gesehen haben, dass durch die direkte Zugabe der Propionsäure deren Erholungsphase deutlich reduziert ist. Das heißt, die Axone, die Nervenzellfortsätze, die erholen sich viel schneller. Ja? Ein möglicher Hoffnungsträger dafür, dass das Ganze auch hinter der Blut-Hirn-Schranke sich positiv auswirkt. Ja? Und das ist ja nur erstmal ein Aspekt. Das ist sicherlich nicht die Antwort auf alle Fragen, aber da gibt es, kann man sich vorstellen, dass es noch einiges gibt, was wir noch nicht entdeckt haben in diesem großen Schatz sozusagen im Darm. Ja?
Wo geht deine persönliche Reise jetzt hin? Also wo wirst du die Forschung fortsetzen? Was sind so die nächsten Schritte, die ihr bei dem Thema Ernährung, MS, Modulation des Immunsystems, des Mikrobioms vornehmen werdet?
Ja, das sind zwei Dinge. Also wir haben sehr davon profitiert, dass wir den Stuhl untersuchen konnten, sequenzieren konnten und erstmal auf deskriptiver Ebene schauen konnten, was sich verändert hat. Der nächste Schritt muss sein, dass wir eben die Funktion der einzelnen bakteriellen Spezies und dieser Netzwerke verstehen. Und da arbeiten wir sehr eng mit funktionellen Mikrobiomikern zusammen, die Modelle entwickelt haben, entweder künstliche Darmmodelle oder eben auch Habitate für Mikrobiome, Stuhlmikrobiome von Betroffenen, wo wir wirklich die funktionellen Auswirkungen untersuchen können, die wir dann hoffentlich auch entweder präventiv oder therapeutisch einsetzen können.
Das wird auf jeden Fall spannend sein zu hören, was ihr da rauskriegt. Aiden, ich danke dir ganz herzlich für diese Einblicke in deine Forschungsarbeiten, auch in das, was ihr schon erreicht habt im Prinzip auf diesem Gebiet. Ich denke, es ist immer total super, wenn man letztlich auch so diese Ansätze, die jeden interessiert, auch auf wissenschaftliche Füße stellt. Vielen herzlichen Dank fürs Hiersein.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, Matthias.
Und damit wären wir wieder am Ende unseres Podcasts Nervennahrung, dem Infopodcast von Neurologen für Neurologen. Wenn Ihnen euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns bitte weiter. Diese und weitere Folgen rund um das Thema der Neurologie findet ihr auf den gängigen Podcast-Portalen wie Apple und Spotify. Mein Name ist Matthias Meurer und ich wünsche euch eine gute Woche. Bis dahin.